Liebe Gemeinde, Jesus ist wirklich gekommen. Menschliche Worte, die magen wie Schall und Rauch sein, nicht aber das Wort Gottes, das in Jesus Christus Mensch geworden ist, dessen Herrlichkeit da ist, weil in ihm Gottes Herrlichkeit offenbart worden ist. Sein Wort ist nicht wie Schall und Rauch, sein Wort ist Gnade und Wahrheit. Wir kommen ja von Weihnachten her und in diesen Tagen, in der Erscheinungsfestzeit, feiern die orthodoxen Christen die Weihnacht, das Christfest. Und für viele ist dies in diesen Tagen eine äußerst gefährliche Angelegenheit, auch wegen des islamischen Terrors. Und dennoch leuchtet Gottes Licht in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht überwältigt. Jesus Christus kam nicht in eine heile Welt, sondern in eine Welt wie die unsere, eine Welt wie damals und heute. Unser heutiger Predigttext stellt das Kommen Jesu in den Welthorizont der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel, mit der Geschichte der Gemeinde Jesu durch die Jahrhunderte bis in unsere Zeit. Ja, durch ihn wissen wir, dass er nicht nur das Kind in der Krippe ist, sondern auch der Weltvollender, der alles zu Ende führt. Und daher hören wir auf ein Prophetenwort vor über 2700 Jahren gesprochen, ein Wort aus dem Jesaja gesprochen, auch hinein in unsere Zeit und in die damalige Zeit, eine Zeit voller Ungewissheit und voller Tragik. Hören wir Gottes Wort. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten die Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen gegeben werden Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzen des Herrn, ihm zum Preise. Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und was vor Zeiten zerstört worden ist, werden sie aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide brannt. Denn gleich wie Gewächs auf der Erde wächst und Same im Garten aufgeht, so lässt Gott der Herr Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen Heidenvölkern. Soweit unser heutiger Bibeltext. Was für ein Prophetenwort, hineingesprochen in die tragische, lähmende und beinahe hoffnungslose Lage des Volkes Gottes. Israel durch den Exil und die Zerstörung Jerusalems und ihres Landes vor den Trümmern ihrer eigenen Existenz und ihres persönlichen Lebens nahezu gescheitert. Eine ungewisse Zukunft. Sie waren als kleines Volk ein Spielball der damaligen Mächte. Und was spielte da schon eine einzelne kraftlose Person? Diese Worte Jesajas aber wirkten damals, als sie ausgesprochen wurden, wie ein Licht an einem dunklen Ort. Dieses Wort weckte Hoffnung, dass Gott sein Volk nicht verlassen hat, sondern auch in dunklen Zeiten und unverstandenen Wegen den Glaubenden nahe ist. Mehr als 600 Jahre lagen dann dazwischen, zwischen dem prophetischen Wort des Jesaja und Jesus, als er in seiner Heimatstadt in Nazareth dieses Wort las, weil er wie zur Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge ging. Er hatte bereits seinen öffentlichen Dienst angefangen. Man hat von Wundern über seine und seinen Taten gehört. Und jetzt kommt er in seine Stadt. Was für eine Geschichte in dieser Zeit dazwischen. Wie viel Versagen des Volkes Gottes. Wie viel Täler der Tränen und auch des Gerichts, der Tempel immer wieder zerstört. Und jetzt ist Jesus in der Synagoge in Nazareth und ihm wird diese Schriftrolle gegeben und er liest, denn er ist ja gekommen, sein Volk zu erlösen. Dieses Wirken Jesu am Anfang seines öffentlichen Lebens in Nazareth wirft auch gleichzeitig den Schatten voraus. Sein Kommen in diese Welt von der Krippe bis zum Kreuz aber ist Gottes Eingriff in unsere Zeit. Jesus liest aber nur bis Vers 3a. Er spricht von dem gnadenvollen Jahr Gottes, das kommt, und liest nicht den ganzen Jesaja-Text, den ich Ihnen vorgelesen habe, in Jesaja 61. Und er setzt sich hin. Die Gemeinde ist gespannt. Was wird er jetzt sagen? Und er sagt, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Augen. Diese Gemeinde in Nazareth kannte ja nur den Josefssohn. Wie kann der behaupten, dass er die Erfüllung dieser Verheißung ist? Sie sehen in ihm nicht, wer er wirklich ist. Sie sehen nicht so weit und daher jagen sie ihn aus der Stadt hinaus und wollen ihn sogar töten. Jesus hat dieses Jesaja-Wort aber als seinen göttlichen Auftrag gesehen und auch angenommen. denn durch sein Leben und Leiden und Sterben und Auferstehen erfüllt er diese Verheißung. Als er ausrief, es ist vollbracht, wissen wir, er wird auch der Weltvollender sein. Sein Weg von Krippe bis zum Kreuz ist Gottes erfüllendes Heilswirken in unserer Zeit bis in unsere Tage. Und als Nachfolger Jesu Christi sind auch wir hineingenommen in Gottes Dienstauftrag in dieser Welt. In der Gemeinde Jesu geht es nicht nur um unser persönliches Heil. Wir haben Teil an Gottes Verheißung, dass er auch der Weltvollender ist. Gott spricht hinein, aber in jede Situation seines Volkes, der Gemeinde und auch in unser persönliches Leben. Gott hat vor Zeiten durch die Propheten geredet, lesen wir im Hebräerbrief. Und er hat zuletzt das letztgültige Wort in Jesus Christus gesprochen. Er ist der Vollender und kein anderer. Menschliche Worte mögen wie Schall und Rauch sein und allzu billig und vertröstend. Gottes Wort aber ist und bleibt befreiend, lebenserneuernd, Hoffnung wirkend, lebensbefähigend. Es ist das Wort, das Verlorene und Sinkende auf den festen Grund stellt, ihnen Lebensfundament schenkt. Wie viele Menschen damals und heute stehen vor den Trümmern ihres Lebens, ihrer Existenz, ihrer Lebenslügen, unerfüllt, gebrochen und durchkreuzte Wege, zerschlagene Hoffnungen, enttäuschte Herzen, gefangen und geknechtet in den Zwängen unseres Lebens und der Zeit? Am Anfang dieses neuen Jahres, ja eines neuen Jahrzehnts, werden wir aber erinnert, dass Gott in die Herzen aller Menschen eine Ewigkeitssehnsucht gelegt hat. Vor Jahren in Afghanistan kam eines Tages ein hoher Offizier zu mir abends und sagte an der Tür, wenn ich nicht mit jemand reden kann, werde ich verrückt. 20 meiner Familienangehörige sind ermordet worden. Und wir hatten einen Abend zusammen des Hörens, auch des Fragens, warum. Und ich las Psalmen ihm und gab ihm ein neues Testament. Am nächsten Tag kam er wieder, weil er dachte, ich habe ihm nur das Neue Testament ausgeliehen. Und er sagt, ich habe die ganze Nacht gelesen, da ist aber Trost und Hoffnung. Oder ich bin im Zug, einem überfüllten Zug. Und was macht man in einem überfüllten Zug, wenn man einen Platz sucht? Man geht ins Restaurant. Und da war ein pakistanischer Geschäftsmann, mit dem ich ins Gespräch kam. Und da ging es dann eben um die Frage, warum all das Leid und die Not in dieser Welt? Und ich sagte ihm, auch ich als Christ habe hier keine letzte Antwort. Aber mein Glaube gibt mir die Kraft, am Fuße des Kreuzes zur Ruhe zu kommen über die Warum-Fragen unserer Zeit. Und es war ein sehr bewegendes Gespräch, mit diesem pakistanischen Geschäftsmann. Ich hoffe, dass ich ihn einmal in der Ewigkeit sehen werde. In was für eine Welt ist Jesus gekommen und in was für einer Welt leben wir? Gezeichnet durch Konflikte, Armut, Naturkatastrophen, Kriege und Flucht. Trotz enormer technischer Errungenschaften und Fortschritte macht der Mensch diese schöne Erde oft zur Hölle, wo der Mensch zur Sache wird und die Würde des Menschen in den Dreck gerissen wird. Alles, was an menschlicher Not zum Himmel schreit, ist eigentlich das Symptom für das grundsätzlich gestörte Verhältnis zwischen Gott und der Welt. Die Welt, die sein will wie Gott, autonom und selbstbestimmend. Und da der Mensch in seinem Wahn meint, er selbst könnte die Welt erlösen, versucht er auch in unseren Tagen im 21. Jahrhundert durch politische und religiöse Heils- und Erlösungsideologien sich selbst zu erlösen. Aber da ist es so, wie wenn jemand im Brunnen ist und sich durch eigene Kraft immer wieder versucht hochzuziehen und dann doch an der nassen Wand des Brunnens abgleitet in den Abgrund. Jesus ist die ausgestreckte Hand Gottes hinein in die menschliche Geschichte, um uns herauszuziehen aus unserer Selbstgefangenheit. Aber am Weg und an der Botschaft des Evangeliums scheiden sich die Geister, damals in Nazareth und auch heute, denn die Gemeinde Jesu durch die Jahrhunderte ist besonders auch in unseren Tagen in einer enormen Verfolgungsphase. Wir erleben das hier nicht, Gott sei Dank noch nicht. Aber mitten in diesem Geschehen baut Gott dennoch sein Reich. Aber hören wir zunächst neu auf unseren Predigtext, was er uns zu sagen hat. Verzagte und Angefrorene hören ein befreiendes Wort, weil hier zunächst der Prophet unter der Salbung Gottes durch den Heiligen Geist in eine Situation hineinspricht, die der Heilung bedarf. Wo dies geschieht, bricht immer zeichenhaft Gottes Reich ein, ob im persönlichen einzelnen Leben oder einer Gemeinde oder eines ganzen Volkes. Denn wo Gottes Geist am Wirken ist, werden Menschen befreit. Sagt Paulus nicht im 2. Korinther 3, 17, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da wirkt er Freiheit. Da ist Luft zum Atmen. Da erleben Menschen Erneuerung in ihrem ganzen Sein. Und dann geht der Text weiter. Er hat mich gesandt, den Elenden, den Armen, denen, die nichts zu sagen haben und auf denen herumgetrampelt wird, die gute Frohbotschaft der Liebe Gottes zu verkündigen. Wie wirkt sich aus, wo Gottes Geist der Liebe das Sagen hat? Zerbrochene Herzen werden verbunden. geheilt, neuer Lebensmut und neue Freiheit schafft sich Raum. Gefangene hören nicht nur die Botschaft der Freiheit, sie werden tatsächlich frei. Wie viele Menschen sind heute unter die Räder der Tragik des menschlichen Lebens gefallen? Auf unserer Erde leben inzwischen 7,75 Milliarden Menschen. Und wir lesen im Römerbrief, die ganze Schöpfung ist unterworfen unter die Knechtschaft des Vergänglichen. Das aber wird nicht so bleiben, wenn Gott neu eingreift in die Geschichte. Blumhardt der Ältere sagte einmal, kurz vor seinem Tode, wie ist doch des Elends so groß auf Erden? Ach, dass doch bald eine Erlösung von oben käme. Wir warten auf diese Erlösung. Aber auch heute schon dürfen wir mitwirken, dass zerbrochene Herzen verbunden, geheilt, neuer Lebensmut und neue Freiheit sich Raum verschafft. Gefangene hören nicht nur diese Botschaft der Freiheit. Er ist am Wirken. Wo er ist, da gibt es keine Versklavung und selbst die Gefangenschaft auch unserer Zeit, nämlich die Gefangenschaft der Political Correctness, wird durchbrochen. Und wir haben wieder Mut, die Dinge beim Namen zu nennen, wie sie sind. In Pakistan gibt es tausende christliche Familien, die zum Teil seit Generationen Leibeigene sind, weil sie verschuldet wurden, Darlehen brauchten vom Arbeitgeber und daher mit so hohen Zinsen ihre Schulden abtragen müssen, dass keiner mehr frei wird. Im vergangenen Jahr haben wir zusammen mit Kirchen und christlichen Einrichtungen über 1000 christliche Familien freigekauft. Was für eine Erfahrung! Diese Leute arbeiten weiterhin in der Ziegelei, wo sie vorher verschuldet waren. Aber sie bekommen einen vollen Lohn. Und die Gemeinde Jesus sorgt dafür, dass sie während der Regenzeit, wenn sie nicht arbeiten können, nicht abhängig vom Arbeitgeber werden, sondern Nahrungshilfe durch die Kirche bekommen. Und was für eine neue Würde, wenn die Kinder nicht mehr morgens um 6 oder 7 in die Ziegelei müssen, sondern in die Schule gehen dürfen. Diese Veränderung braucht natürlich eine Zeit. Aber es ist gut, wenn die einheimischen Christen dafür sorgen, dass dann solche Familien nicht neu verschuldet werden, sondern wenigstens dann die neue Generation eine andere Lebensgrundlage hat. Und wie viele Gemeinden in Osteuropa oder auch bei uns arbeiten unter Drogenabhängigen. Das sind oft lange Prozesse, aber wo Gottes Geist Brüder und Schwestern, Christen inspiriert, anderen so zu helfen, dass sie nicht noch mehr abhängig werden, sondern in eine neue Würde bekommen, da ist Gott am Wirken. Gebundene werden frei. Und Jesus schenkt auch der Gemeinde Jesu mitten in der Verfolgung neuen Glaubensmut. Wir waren in einer Kirche in Peshawar, wo vor 6 Jahren über 100 Personen durch einen Terroranschlag umgekommen sind. Natürlich braucht die Kirche heute Schutz, wenn Gottesdienst ist. Und das ist eine extra Bürde an die Kirche. Aber der Bischof sagte mir, unsere Gottesdienste sind heute mehr, unsere Kirchen sind heute mehr voll als früher. Weil die Leute wissen, wo ihnen Hilfe zuteil wird. Und liebe Gemeinde, wir haben ja in unseren Tagen oft das Empfinden, wir sind in der Endzeit. Wissen Sie, wann die Endzeit anfing? Sie fing an, als Gott Mensch wurde. Und in dieser Endzeit von dem Eingriff Gottes durch Jesus Christus bis zur Vollendung, das ist die Endzeit. Wir wissen nicht, wann er wiederkommt. Aber eines wissen wir, er, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, er verlässt seine Gemeinde nicht, ob in der Verfolgung oder auch in einer übersättigten westlichen Christenheit. Die Endzeit ist angebrochen mit Jesus und sein Kommen ist das Merkmal, dass die Gnadenzeit angefangen hat. Und daher hat Jesus diesen Text des Jesaja nur gelesen und verkündigen ein gnadenvolles Jahr des Herrn. Weiter geht dieser Text und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes. Diesen Text hat Jesus nicht gelesen. Dieser Tag steht nämlich noch aus, auch wenn schon heute Gott uns in der Menschheitsgeschichte in Gnade und Gericht begegnet und selbst ein Petrus der frühen Gemeinde Jesu sagte, was wird geschehen, wenn das Gericht am Hause Gottes ist, wie wird es dann der Welt ergehen? Gnadenzeit ist Zeit daher der Umkehr, der Versöhnung, Gnadenzeit, Trauernde zu trösten, ist Zeit zum Lob Gottes statt eines betrübten Geistes, lesen wir hier, weil Gottes Gerechtigkeit und Gnade uns geschenkt ist, sind wir Eingeladene, Gottes Stimme zu hören, damit wir nicht verstockt eigene Wege gehen und das Ziel verfehlen. Trotz Anfechtung, Verfolgung und oft miserablen Lebensumständen wächst die Gemeinde Jesu heute in vielen Teilen der Welt. Jesus' Nachfolge beinhaltet Leiden, Bedrängnis und Verfolgung. Die Gemeinden aber sind an keinem Ort fertige Gemeinden. Ein Gespräch mit einem Kirchenpräsident von Äthiopien erzählt mir, wie seine Kirche nicht nur wächst, sondern geradezu explodiert. Und dann schaut er mich nachdenklich an und sagt, aber je mehr meine Kirche wächst, je mehr Probleme habe ich auch. Der Durcheinanderbringer versucht überall natürlich den Lauf des Evangeliums zu stören. An keinem Ort der Welt aber ist die Gemeinde Jesu eine Gemeinde der Fertigen. Wo aber der Vollender in der Mitte ist, wo Jesus Christus das Sagen hat, dürfen wir erfahren, dass wir durch seine Wunden heil werden und seinen Sieg am Kreuz auch immer wieder selbst in Spannungen des Glaubens, zwischen dem schon jetzt des Glaubens und dem noch nicht aushalten dürfen, weil seine Liebe siegt. Überall ist die Gemeinde Jesu eine Baustelle. Aber wo die Wurzeln eines Baumes gegründet sind, im Glauben, in der Liebe, in der Hoffnung, in der Wahrheit des Evangeliums, da kann ein Baum auch die Stürme der Zeit aushalten. Ich war in Pakistan eines Morgens aufgewacht, morgens früh, an einem Streit in der Nachbarschaft. Eine Frau schrie wie ein gejagtes Tier. Es hat mich aus dem Bett gerissen und ich habe auf meinen Knien für diese Situation gebeten, denn ich war Gast gerade in einem Haus und in der Nachbarschaft. Ich wusste nicht mehr selbst genau, in welchem Haus dieser Streit ist. Und während ich gebetet habe, stand das Wort vor mir: Das Leben ist tragischer, als du es je zu denken vermagst. Und als ich weitergebetet habe, stand das Wort vor mir: Und die Erlösung wird einmal herrlicher sein, als du es dir je ausmalen könntest. Liebe Geschwister, in dieser Spannung hat unser Glaubensleben sich zu bewähren. Wenn wir nur auf die Tragik schauen würden, könnten wir aufgeben. Wenn wir nur auf die Erlösung schauen, könnten wir in Gefahr sein, uns davon zu fliehen aus der Wirklichkeit. Aber inmitten dieser Spannung ist Gott gegenwärtig. Ich lese in diesen Tagen ein Buch mit dem Titel, ein englisches Buch mit dem Titel, übersetzt: Der Tod der westlichen Christenheit. Und der Untertitel ist: Trinkend an vergifteten Quellen der Kulturrevolution. Das Buch ist ein prophetisches Buch, das uns verdeutlichen will, dass wir uns nicht ständig um unsere eigene Achse drehen sollten. Die westliche Kultur ist nicht eine christliche Kultur. Der Zeitgeist zu allen Zeiten möchte uns beeinflussen und natürlich auch den Blick aufs Evangelium verdunkeln. Und wie viel Verunsicherung erleben wir im Blick auf das Evangelium in unserer Zeit? Und daher auch eine theologische und ethische Verwahrlosung, die einhergeht. Unser Denken und unser Fühlen, unser Intellekt und unsere Emotionen brauchen die heilende Wirkung des Wortes Gottes. Aus welchen Quellen trinken wir, damit Elenden die frohe Botschaft verkündigt wird und sie gestärkt werden, trotz schwierigen Lebensumständen den Weg zu gehen. Ja, damit zerbrochene Herzen verbunden werden, Lebensmut neu geschenkt wird, Gefangene befreit, Gebundene frei und in Jesus Christus Heil und Leben finden. Das Merkmal gelebten Glaubens bleibt immer neu. Freiheit ohne Zwänge. Freude und Lob Gottes statt Jammer und Jammern. Wachsen im Glauben, ohne schon fertig sein zu wollen. So bleibt unser Glaube der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen. Lass uns